Sind wir auf dem Weg zur multipolaren Welt?
Ja.
Sind die BRICS die Stimme des globalen Südens?
Ja.
Stehen die BRICS für ein besseres Leben?
Nein.
Ist der Aufstieg der BRICS eine Folge des Ukraine-Krieges?
Beschleunigt sich.
Ja oder nein?
Der Aufstieg war ja vorher schon da.
Also nein. Ist der Krieg in der Ukraine dafür ein Katalysator?
Ja.
Kurz zur Erinnerung, die BRICS, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die BRICS haben 32%, die sie zum globalen Wachstum beitragen. Das ist mehr als die G7. Neu aufgenommen wurden jetzt auf dem Gipfel in Südafrika Argentinien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Äthiopien und Ägypten. Damit wird sich ab 2024 nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung in dem Bündnis befinden. 20 weitere Staaten, inzwischen sind es noch mehr, haben sich um einen Beitritt beworben. Die Entdollarisierung schreitet voran, aber das wird noch dauern. Erstmal greift man zurück auf nationale Währungen. Das gemeinsame Zahlungssystem, das manche schon herbeigebetet haben, auf der Basis eines Rohstoffkorbes, lässt auf sich warten. Sind wir tatsächlich auf dem Weg zur multipolaren Welt oder zeigt gerade das, dass auch BRICS gefangen bleiben in den Abhängigkeiten von den Vereinigten Staaten und dem Westen? Welchen Beitrag leisten die BRICS zur Beendigung des Ukraine-Krieges? Darüber diskutieren André Hunko, ist schon vorgestellt worden. Sie haben mitgewirkt an diesem Buch Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert. Und Andreas Peter, außenpolitischer Redakteur, kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, dieser Zeitschrift Hintergrund. Auch da Analysen und Interviews von Andreas Peter mit drin zu außenpolitischen Fragen. Ich bin hier zuständig für den geordneten Ablauf. Ich möchte das, Ihre Zustimmung vorausgesetzt, so machen, dass ich zunächst den beiden Gesprächspartnern Entscheidungsfragen stelle, sodass die Positionen konturiert heraustreten. Das würde ich gerne vertiefen in drei Schritten. Zunächst einmal, wo stehen wir? Was ist die aktuelle Situation in der Ukraine? Aber eben auch mit Blick auf die Herausbildung einer multipolaren Welt. Zweitens, welche Ursachen hat diese Entwicklung? Welche Probleme sind zu lösen? Und in einem dritten Schritt, welche Perspektiven haben wir denn? Wo geht das Ganze denn hin? Andreas Peter, war der BRICS-Gipfel in Südafrika eine historische Zäsur?
Ja.
Sind wir auf dem Weg zur multipolaren Welt?
Ja.
Sind die BRICS die Stimme des globalen Südens?
Ja.
Stehen die BRICS für ein besseres Leben?
Nein.
Stehen die BRICS für mehr Demokratie?
Nein.
Bedeutet das die Rückkehr zum Völkerrecht statt einer willkürlichen, regelbasierten Ordnung im Interesse der USA?
Ja.
Bleibt die Abhängigkeit der BRICS-Länder von den USA bestehen?
Nein.
Sind die BRICS das trojanische Pferd des Nordens? Also bleiben sie abhängig vom Internationalen Währungsfonds? Stehen sie für Verarmung, Folter, Verlust des Rechtsstaats?
Zweimal nein.
Sind die BRICS schlicht ein Anhängsel von China, wo 70% des Bruttosozialprodukts innerhalb der Allianz erwirtschaftet werden?
Nein.
Sind wir damit eher auf dem Weg zur bipolaren Welt oder nein?
Ja.
Ist der Krieg in der Ukraine der Anfang des Dritten Weltkrieges, wie Emmanuel Todd geschrieben hat?
Ich sag nein.
Hat der Putsch im Niger mit diesen Entwicklungen etwas zu tun?
Ja.
Ist der Krieg in der Ukraine die Folge des US-amerikanischen Hegemoniestrebens?
Doppeljahr.
Danke. André Hunko, ist die unipolare Welt am Ende?
Ja.
Ist der Aufstieg der BRICS eine Folge des Ukraine-Krieges?
Beschleunigt sich.
Ja oder nein?
Der Aufstieg war ja vorher schon da.
Also nein. Ist der Krieg in der Ukraine dafür ein Katalysator?
Ja.
Ist dieser Krieg ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg?
Ersteres ja, zweiteres ja, doch.
Ja. Ist dieser Krieg ein unprovozierter Angriffskrieg?
Nein.
Ist dieser Krieg ein defensiver Angriffskrieg?
Möglicherweise ja.
Ist dieser Krieg auch ein Ergebnis der NATO-Osterweiterung?
Ja.
Ist dieser Krieg ein Stellvertreterkrieg?
Ja.
Geht die Rechnung des Westens auf, Russland in der Ukraine entscheidend zu schwächen?
Nein.
Rücken die BRICS-Staaten durch die Sanktionen des Westens und die Sperrung der russischen Auslandsguthaben von mehr als 300 Milliarden Dollar enger zusammen?
Ja.
Stimmt der Satz, united in the West, divided from the rest?
Ja.
Ist der Westen, EU und NATO, Vom Rest der Welt isoliert?
Ja.
Bestandsaufnahme, Sie sagen ja, warum?
Ich denke, jetzt kann ich ausführen, oder?
Ja, klar, ja, fertig.
Also die Frage, ist der Westen vom Rest der Welt isoliert? Erstes Argument, die Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen gegen die Ukraine, das ein zentrales Projekt des Westens war, also gegen Russland, meine ich natürlich, also Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Waffenlieferung an die Ukraine, das macht der Rest der Welt nicht mit. Es gab sehr, sehr viele und intensive Bemühungen, das zu tun. Beispiel Olaf Scholz in Brasilien. Ja, also im Januar versucht die Munition für die Gepard-Panzer. Zweites Argument, UN-Menschenrechtsrat im Andreas, Sie wissen das wahrscheinlich besser, genau, aber ich schätze mal April war das vielleicht, oder März, UN-Menschenrechtsrat, Resolution zur Verurteilung der menschenrechtlichen Folgen unilateraler Zwangsmaßnahmen, also Vulgo-Sanktionen. Die gesamte Welt hat dem zugestimmt, außer den EU- und NATO-Staaten und ihren engsten Verbündeten. 33-13. War das Ergebnis. Aber alle afrikanischen Staaten, alle lateinamerikanischen, so, das war ein Ausdruck der Isolation. Natürlich war das abends nicht in der Tagesschau. Das sind zwei Beispiele, warum ich die Frage mit Ja beantworte.
Alles klar. Sehen Sie das genauso? Hat Immanuel Todd recht, wenn er sagt, der Dritte Weltkrieg hat begonnen? Das würde ja dafür sprechen.
Also ich würde behaupten wollen, natürlich könnte man sagen, dass so etwas wie ein Dritter Weltkrieg begonnen hat, nur völlig anders, als wir ihn bisher erlebt haben oder erleben. Er wird auf ein Land begrenzt. Das haben wir ja auch schon mal in anderen Zusammenhängen erlebt. Auch der Krieg in Georgien war so ein Versuch. Und in der Ukraine ist es nun offenkundig, dass ein Stellvertreterkrieg stattfindet, der eigentlich früher auf viel, viel größeren Territorien mit viel, viel mehr Staaten, die involviert gewesen wären, in direkten Kampfhandlungen ausgefochten wird, aus meiner Sicht. Und das ist das besonders Bittere daran, dass das ukrainische Volk halt den Rücken hinhalten muss und für eine klar erkennbare Zielrichtung, nämlich dem Hegemonialanspruch der USA gerecht zu werden. Und aus meiner Sicht hat der transatlantische Westen Russland gezielt so lange provoziert und so lange in eine Ecke gedrängt, dass Russland aus einem Großmachtverständnis heraus gar nicht mehr anders konnte. Und wenn man Russland austauscht mit China oder USA oder Indien, hätten auch diese Staaten genauso reagiert, also die militärische, die Kriegskarte gezogen, wenn sie in eine solche Interessenkollision gekommen wären. Das heißt also, dass man da vor ihrer Nase etwas gemacht hätte, was ihren elementaren Sicherheitsinteressen widerspricht. Also wenn das Gleiche passiert wäre seit 20 Jahren auf Kuba oder in Mexiko, was der transatlantische Westen in der Ukraine fabriziert hat, dann garantiere ich aufgrund der Existenz der Monroe-Doktrin, die wird ja gerne inzwischen vergessen und erweitert worden mit der Bush-Doktrin, also sind ja zwei Dinge, dann wäre da schon längst der Kessel hochgegangen, schon längst. Und das wissen auch alle. Und am besten weiß das natürlich die USA. Und aus dem Grund findet ja auch diese Art von Propaganda statt. Das heißt, dieses vehemente Betonen, Putins Krieg, unprovozierter Krieg, wir wissen gar nicht, was ihr wollt. Also die tun ja mal so, als wenn sie bei Pflege ihres Friedenstaubensgefieder gestört wurden. Und das ist wirklich sehr verlogen. Und deswegen glaube ich schon, es ist eine Art Dritter Weltkrieg oder eine Art globale Auseinandersetzung, bloß eben mit völlig anderen Mitteln.
André Hunko, welche Mittel sind das? Mit welchen Mitteln wird der Krieg geführt? Er wird ja nicht nur mit Waffen geführt.
Ja, er wird natürlich auch mit Waffen geführt. Ist ein Wirtschaftskrieg, ja, der offenbar nicht erfolgreich ist. Ja, wenn man jetzt die Prognosen vom IWF zugrunde legt, vor ein paar Wochen, IWF macht ja so alle drei Monate Prognosen, jetzt für das laufende Jahr sind ja die Prognosen für Russland nach oben, deutlich nach oben korrigiert worden auf 1,5%, die für Deutschland nach unten auf minus 0,3%. Also dieser Wirtschaftskrieg scheitert natürlich auch daran, dass eben der Rest der Welt nicht mitzieht. Also wenn es jetzt China da mitziehen würde oder Indien, dann sähe die Sache natürlich auch anders aus. Aber dieses Wirtschaftskriegsinstrumentarium, das Sanktions- und Embargo-Instrumentarium, ist ein Spezifikum des Westens. Ja, deswegen auch die Abstimmung beim Menschenrechtsrat, die ich eben erwähnt habe. Und er wird natürlich auch ein ideologischer Krieg, ein Meinungskrieg. Das drückt sich dann auch aus. Ich habe eben das Wort Cancel Culture gehört. Das drückt sich ja auch hier aus, dass der Druck auf Kritiker größer wird. Ja, es gibt ja nicht, ich sitze ja auch hier neben einem Opfer, aber es geht ja sogar ins Strafrecht jetzt rein. Und das ist ja nicht nur Heinrich Bücke aus Berlin hier, sondern ich habe in Neuss geredet am Freitag auf einer Antikriegsdemo. Und da habe ich das zum ersten Mal erfahren, da ist aus Düsseldorf auch jemand, der einen Kommentar gemacht hat auf Facebook, in dem er die eindeutige Völkerrechtsfrage, die ja für uns weitestgehend so ist, dass wir sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, was ich ja auch teile, aber es gibt auch eine ganz kleine Minderheitsposition oder eher eine russische Position, die sagt, das ist ein Selbstverteidigungskrieg sozusagen und stützen sich auch auf Artikel 51. Der hat das einfach nur erwähnt, dass es das gibt und ist wegen Legitimierung eines Angriffskriegs verurteilt worden. Also das finde ich, also dieser ideologische Krieg mit bis hin zu natürlich Druck auf Kritiker, aber bis hin auch dass die Geschichte umgeschrieben wird. Ja, die Geschichte der Ukraine, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die Schulbücher, also maßgeblich natürlich in der Ukraine, aber tendenziell hier auch. Ja. Wir haben ja im Bundestag immer diese Auschwitz-Gedenkveranstaltung, da wird nicht mehr erinnert, es wird gar nicht mehr erwähnt, dass da vielleicht eine Rote Armee war. Da wird auch im Geschichtsbild, das zieht sich auf alle ideologischen Ebenen, zieht sich das letztlich durch.
Ein Krieg auf vielen Ebenen, militärisch natürlich, wirtschaftlich, ideologisch, in den ideologischen Apparaten. Ist die EU in diesem Krieg als Friedensbündnis gescheitert oder anders gefragt, ist dies der politische, wirtschaftliche und moralische Bankrott Europas?
Ich würde nicht sagen, dass die EU gescheitert, weil die EU war leider da eigentlich schon so angelegt für das, was jetzt passiert. Die EU war nie ein Friedensbündnis, nach meiner Auffassung. Wir haben ja auch, erinnert euch vielleicht vor 10 Jahren, in der Linken auch immer diskutiert, ist die EU militaristisch, undemokratisch und so weiter. Ich weiß, ich habe diesen ganzen Prozess des letzten Grundlagenvertrages, des Lissabon-Vertrages sehr genau beobachtet, wo die Aufrüstungsverpflichtung schon angelegt war, wo PESCO angelegt war. PESCO steht für Permanent Structural Cooperation. Das ist mittlerweile in Kraft. Das ist in diesem Vertrag sozusagen angelegt worden. Und PESCO ist noch härter als die NATO eine Aufrüstungsstruktur. Innerhalb von PESCO verpflichten sich alle Staaten, das sind 25 der 27 EU-Staaten, jedes Jahr real aufzurüsten. Ohne Grenze. Ja, also jetzt nicht nur 2% oder so, sondern jedes Jahr muss jeder Staat sozusagen nachweisen, dass er mehr Geld für die Waffen ausgibt und das wird dann wieder kontrolliert, dann gibt es wieder eine Struktur dafür und so weiter. Solche militaristischen Elemente sind schon in den EU-Verträgen angelegt gewesen. Ich habe von 2007 bis 2009 im Europaparlament gearbeitet bei Tobias Pflüger. Das war ein Kernthema von ihm, das sozusagen herauszuarbeiten. Und deswegen hatten wir auch damals gegen diesen Lissabon-Vertrag auch versucht, Kampagne zu machen. Auch die Bindung an die NATO. Ja, man kann ja jetzt sagen, mit dem Ukraine-Krieg gibt es einen Ruck der EU in Richtung NATO, in Richtung einer NATO-Plus. Ja, das ist ja, zum Teil sind ja sogar noch schärfer. Man hat ja in den USA teilweise offenere Diskussionen über den Fortgang des Krieges. Auch das ist schon in den Grundlagenverträgen so angelegt gewesen. Also die transatlantische Bindung und so weiter steht alles in den Verträgen drin. Sowas steht nicht im Grundgesetz. Das wäre die Vergleichsebene. Ja, aber das ist da in den EU-Grundlagenverträgen drin. Deswegen ist das, was jetzt sozusagen, wohin die EU sich entwickelt, aus meiner Sicht schon vorher so strukturell angelegt gewesen, aber es war eben noch nicht so sichtbar und jetzt gibt es eben eine massive Sichtbarwerdung dieses Charakters der EU.
Die EU rückt, Herr Peter, Richtung NATO. Wohin rücken denn die anderen, die nicht in der EU sind? Oder anders ausgedrückt, welche tektonischen Verschiebungen ergeben sich und welche Interessen stehen dahinter? BRICS ist ja auch keine einheitliche Front. Ich muss das vorne, lass mal so.
Also ich glaube, dass die anderen sich einfach entwickeln. Und genau das missfällt denen, die bisher den Welthandel bestimmt haben, die Regeln bestimmt haben, die internationalen Organisationen dominiert haben und die merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Und auf einmal merkt man ja auch, dass sie an bestimmten Organisationen gar nicht mehr so großes Interesse haben wie noch früher, weil sie eben merken, dass die Staaten des globalen Südens deutlich an Einfluss gewonnen haben, beziehungsweise, wie Hunko ja auch schon zu Recht sagte, sich einfach verweigern, trotz massivem Druck. Und das viel, viel Interessantere, finde ich eigentlich, ist nicht so sehr, dass sich komplett Lateinamerika, mit Ausnahme von Französisch-Guayana, also wenn man mal auf die Karten guckt, dann ist komplett Lateinamerika weiß, was die Sanktionen betrifft, Afrika komplett weiß. Aber auch in Asien sind Staaten dabei, die eigentlich wirklich essentiell von US-amerikanischen Finanz- und Militär Hilfe abhängig sind. Saudi-Arabien, Pakistan, selbst Südkorea musste jetzt erst zum Jagen getragen werden. Die haben sich ja so lange, lange gewehrt dagegen, gegen die Sanktionen. Und das ist das Eigentliche, glaube ich, auch, was den transatlantischen Westen und seine Führungsmacht wirklich nervös macht. Dass sie merken, dass diese Gefolgschaft nicht mehr da ist. Ich habe Israel noch vergessen, den NATO-Staat Türkei. Also es wird ja gerne vergessen, dass die Türkei der NATO-Staat mit der zweitgrößten NATO-Armee ist. Mit einer außerordentlichen Funktion für die NATO ist das Scharnier an dieser Stelle dort, die kontrollieren den Bosporus, die Zufahrt zum Schwarzen Meer, zum Mittelmeer. Strategisch kann man gar nicht in Worte fassen. Und dass sich dieser Staat massivst dagegen wehrt, dass aus Washington Befehle kommen, auch Israel, wie gesagt, also Israel würde gar überhaupt nicht mehr existieren, wenn die USA nicht die Hand drüber halten würden, sondern dass gerade dieses Land sagt, nein, machen wir nicht mit, so, oder eben anders oder so. Selbst die Niederlande haben sich ja 30 Ausnahmeregeln, Ausbindungen und so ist das mit allen anderen Staaten auch. Also das ist eine Entwicklung, wo die Staaten des globalen Südens sich gar nicht so sehr, ich sag mal, rappeln müssen oder so, sondern sie entwickeln sich einfach weiter. Und da hilft ihnen auch die Entwicklung von solchen Schlüsselstaaten eben, wie Brasilien, wie Indien, wie China vor allem, die eine völlig andere Entwicklungspolitik betreiben. Nun sind das auch keine Samariter, gerade China nicht. Und die haben natürlich auch Eigeninteressen. Aber die Art und Weise, wie bisher Entwicklungspolitik betrieben wurde, lief ja darauf hinaus, dass man immer mit dem Menschenrechten wie eine Monstranz vor sich hertrug, Doppelstandards ohne Ende und das macht China eben nicht. China setzt woanders die Daumenschrauben an, das ist nur und wirklich nicht so, dass sie die ständig lieb über den Kopf streicheln. Insofern haben es die Staaten des globalen Südens im Moment, glaube ich, nach meiner Einschätzung, deutlich einfacher. Sie entwickeln sich halt weiter, sie bekommen mehr Einfluss auf den internationalen Märkten, sie müssen sich nicht mehr alles bieten lassen, weil sie eben solche wirklich Supermächte, würde ich jetzt mal wirklich behaupten wollen, wie China und Indien im Rücken haben, die dafür sorgen, auch natürlich aus manchmal anderen Interessen, aber doch eben aus, sie wollen das, sie möchten das, dass der globale Süden sich entwickelt und solche Sachen wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen der EU mit afrikanischen Staaten, das ja darauf hinauslief, dass Kenia, das sich bis zuletzt wirklich gewehrt hatte dagegen, letztlich gezwungen wurde, richtig mit massivem Erpressungsdruck, sowas wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Und ich glaube, dass das Charakteristikum zurzeit ist, dass sich der globale Süden weiterentwickelt, seinen Anteil bekommt, dass es natürlich noch keine Zustände sind, die wirklich echte Entwicklung zeitigen, die allen Menschen oder der Masse der Menschen im globalen Süden zugutekommt, sieht man an Afrika, an den Entwicklungen dort. Also das ist natürlich, wir wollen hier nicht länger an Sternen greifen. Aber ich glaube, dass es eher so ist, dass sich der transatlantische Westen gerade in einem wirklich Abwehrkampf befindet. Sie merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, entsprechend gereizt reagieren sie auch. Das merkt man ja auch in der Sprache. Das hat ja immer mehr was von Sowjetunion, die Sprache. Und das ist eigentlich mein, was ich so wahrnehme.
Ich habe vorhin gefragt, ob die Vorgänge im Niger, der Putsch im Niger, damit etwas zu tun hat, mit diesen tektonischen Verschiebungen. Das würde ich gerne, haben Sie ja gesagt. Ja, wieso?
Weil das sehen wir ja an der Art, wie der Putsch lief und wie sich die Entwicklung weiter zeigte. Die Demonstrationen, die sich vor allem gegen aktuell gerade gegen die Stationierung von 1500 französischen Soldaten in Niger zeigen, das ist ein Affront gegen das ständige, wir müssen es immer wieder sagen, Frankreich hat einen Sonderstatus, den es auch immer wieder herausstellt innerhalb der EU. Sie ist das einzige Land mit einem ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat. Großbritannien ist uns sozusagen von der Fahne geflogen, natürlich auch mit Hintergründen. Das ist also auch kein Zufall gewesen, dass wir jetzt alleine mit Frankreich da zu tun haben. Aber die Demütigung, die daraus spricht, ist gezielt. Also Frankreich hat in Niger regiert, wie ein Kolonialstaat, ohne dass es eine Kolonie ist. Und die strategische Bedeutung des Niger liegt eben tatsächlich in seinen Rohstoffen, vor allem in den Uranvorkommen. Und auch da wage ich die Behauptung, dass Frankreich das so hinnehmen muss, dass das passiert, dass dort russische Fahnen geschwenkt werden. Das ist etwas, was es so, glaube ich, vor 10, 15 Jahren auch nicht gegeben hätte. Und die Entwicklung im Niger ist eben ein Teil China ist ja schon in Afrika und auch in der Sahelzone und auch in Niger aktiv. Also es ist ja nicht so, dass die da jetzt erst auftauchen und alle sind überrascht, dass es China je gegeben hat. Die haben da ja schon massiv Geld reingepumpt, auch schon früher. Und natürlich sind da auch strategische Interessen Chinas und anderer Staaten hinter, auf diese strategischen Reserven des Urans halt Zugriff zu haben. Weil Frankreich hatte eine wirklich komplizierte Situation im Moment. Sie sind angewiesen auf russische Uranlieferungen bzw. Vorstufen für Brennstäbe etc. Also dabei will ich es mal belassen. Ich glaube eben, dass im Niger sich zeigt, dass sich da was zurechtdrückt und zurechtruckelt, dass die ECOWAS unter Führung Nigerias, die ja de facto nur Nigeria ist, also wenn man sich die Staaten mal anguckt, ist da Nigeria das einzige Land, das wirklich echt was machen könnte. Ja, diese Drohung mit Militär war ja wirklich nicht mehr als okay. Und das zeigt eben auch, die Staaten fangen sich dort an neu zu sortieren, neu zu justieren und das ist Niger exemplarisch.
Auch Niger, André Hunko, ist ein Kulminationspunkt. Mir fällt auf, dass die führenden Putschisten im Niger, die Militärs, alle in USA ausgebildet worden sind, exzellente Verbindungen haben zur US-Armee, auch, man darf das unterstellen, zu den Militärgeheimdiensten in den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben die afrikaweit größte Drohnenbasis im Niger. Victoria Nuland, die stellvertretende Außenministerin, war vor Ort, hat dann etwas verquält, hier ein Statement abgegeben. Mein Verdacht, Frage, ist dieser Putsch in Washington orchestriert worden?
Also ich habe mich das im Punkto Gabun gefragt. Bei Niger habe ich nicht den Eindruck. Aber ich habe mich auch, also das Phänomen natürlich beobachtet. In Niger sind 1500 französische Soldaten. Die Demonstrationen sind anti-französisch, ganz klar. Das geht vor die französische Botschaft oder auch zu den französischen Militärstützpunkten. Und es sind 1000 US-Soldaten dort. Die größte Basis, wie Sie sagten, schon da in der Sahelzone und im Norden noch die Drohnenbasis. Ich habe mich dann schon gefragt, warum gibt es da keine anti-amerikanischen auch, es ist ja eigentlich gegen die ausländischen Truppen gerichtet, sind auch 50 deutsche Soldaten da. Wir haben das gerade im Bundestag, also wir haben dagegen gestimmt, aber der Bundestag hat ja gerade im April auf Einsatz von Pistorius hat er ja gerade beschlossen einen neuen deutschen Militäreinsatz im Niger. Deswegen waren wir auch im März, also Pistorius und mit Abgeordneten, waren da unten und ich bin da, war auch dabei. Sollte, Zitat, eine neue Drehscheibe aufgebaut werden. So, aber diese anderen, also die Amis und so weiter, so, die Frage steht im Raum. Ich kann sie natürlich nicht, ich glaube, keiner kann sie hundertprozentig beantworten. Ich sehe es mehr in Gabun, bei dem sozusagen Militärchef. Aber mir kommt das Bild Vietnam 1954, 55, wann das war, wo die Mitte der 50er Jahre, wo die Franzosen sozusagen schwerste Verluste hatten, die sozusagen nicht mehr klarkamen mit dem Krieg und dann die Amis übernommen haben. Sozusagen. Und die Frankreich damals, da muss man ja auch noch daran erinnern, Frankreich hat ja als Folge der Niederlage in Vietnam Mitte der 50er Jahre eine neue Kolonialstrategie entwickelt, die bis heute wirkt. Ja, dazu gehört eben dieses Währungskonstrukt, ja, dass dieser CFA, diese Währung dort, die ja eigentlich, die liegt dann in Paris. Damals sind die Verträge gemacht worden, was Rohstoffe angeht, was Militärpräsenzen angeht, die bis heute gelten. Dagegen richtet sich sozusagen diese antikoloniale Rebellion. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie weit die Amis übernehmen, wie in Vietnam, statt Frankreich übernehmen, um den kollektiven Westen zu vertreten dort, oder inwieweit sie auch tatsächlich Frankreich schwächen wollen. Ich weiß das ich habe das in der französischen Presse ein bisschen verfolgt, Le Figaro und so, die sind total sauer, als die Victoria Nuland da war, unabgesprochen, offiziell jedenfalls. Ne? Andererseits, was ich dann höre von diesen, als die Victoria Nuland da war, als sie dann später auch in Südafrika war, das klingt ja nicht so, als ob die wirklich einen Plan haben. Also ich kann die Frage letztlich nicht beantworten. Ich beobachte das, ich sehe die Phänomene, aber ich kann sie heute noch nicht beantworten.
Dann gebe ich Sie mal weiter an Andreas Peter. Geht es, Sie haben vorhin Uran erwähnt, im Niger darum, Frankreich von dem sehnlichst erhofften Uran abzuschneiden, soll für Frankreich aus Sicht der Amerikaner die Energiefalle zuschnappen, die für Deutschland durch die Sprengung der Pipeline schon zugeschnappt ist?
Also den USA traue ich ehrlich gesagt alles zu. Also muss ich nicht mal im Ansatz irgendwie drüber schlafen oder so. Ich habe bloß keine Belege dafür. Das ist der springende Punkt. Es gibt Indizien, Herr Hunko hat das ja schon skizziert. Der zweite Punkt, der da hineinspielen könnte oder wo man sagen könnte als Indiz, eventuell hat Washington dort seine Finger mit im Spiel, ist ja dieser rüde Umgang mit dem AUKUS-Projekt, wo Frankreich ja de facto wirklich von hinten durch die Brust ausgebotet wurde, wirklich auf wirklich übelste Art und Weise und Macron eigentlich im Kreis gesprungen ist, zu Recht, wie ich finde, aber das ist eine andere Sache. Also es gäbe Indizien, aber wie gesagt, mir fehlen die Belege dafür. Was Fakt ist, das ist, dass Frankreich eben in eine schwierige Situation gekommen ist mit ihrer Nukleartechnologie, sowohl der zivilen als auch der vor allem auch der militärischen. Und man muss ja, das Atomwaffenpotenzial Frankreichs ist nicht so irrsinnig groß. Und alle Atommächte sind gezwungen, ihr Atomwaffenarsenal immer wieder zu erneuern und auszutauschen, weil die haben auch ein Verfallsdatum, so wie Joghurt oder sowas. Das war jetzt kein sehr guter Vergleich, aber wenn man dann nicht keinen Zugang zu hochwertigem Uran und den ganzen Vorstufen und so hat, wird es schwierig. Ich glaube, dass da vielleicht nicht nur die USA ein Interesse daran haben, dass Frankreich da in Schwierigkeiten kommt, sondern auch andere Atommächte. Auch dafür fehlen mir natürlich die Belege, aber also diese Indizienkette, die sieht schon komisch aus. In jedem Fall geht es darum, Frankreich unter Druck zu setzen. Da gibt es überhaupt kein Vertun, das ist ganz offenkundig. Und wenn es nur in Anführungszeichen ist, ihnen mal zu zeigen, dass ehemalige Kolonien auch anders können.
Energie ist eine Waffe, auch Geld ist eine Waffe, die der Westen eingesetzt hat, beispielsweise durch Kredite, von denen man wusste, dass sie nicht rückführbar sind, beispielsweise durch Spekulationen gegen Staaten, gegen einzelne Währungen oder schlicht durch Sanktionen. Das Stichwort Entdollarisierung ist immer wieder in der Presse gewesen. Vor dem BRICS-Gipfel Und danach war ein bisschen kleinlaut, oder?
Ja, weil da Erwartungen geschürt wurden, die wurden gar nicht von den BRICS-Staaten geschürt, sondern die wurden von interessierter Seite von westlichen Medien geschürt, die eigentlich nur dahinter hinterherfallen können. Weil wenn man sich die Zahlen ansieht, dann ist der Dollar natürlich nach wie vor eine dominante Macht, also was den Welthandel betrifft. Anders sieht das schon aus, was die Währungsreserven angeht. Und genau da haben die USA auch, werden sie nervös, weil ihre ganze Voodoo-Ökonomie eigentlich nur darauf funktioniert oder darauf baut, dass der Rest der Welt ihre Schuldverschreibungen kauft. Und wenn sie das eben nicht mehr tun, haben sie ein Problem. Und das wissen sie auch. Und es ist überliefert, auch da fehlt mir leider der Beleg, aber der sogenannte Flurfunk berichtete davon, dass Joe Biden, als er seinen Kniefall vor Kronprinz bin Salman tat in Saudi-Arabien, dass er ihnen mehr oder weniger mitteilte, okay, ihr könnt eure internen Geschäfte weiterführen, ihr könnt Russland beliefern, auf welchem Weg auch immer, oder Russland das Öl abnehmen und das raffinerieren, ihr könnt mit Indien, mit dem Iran, wie auch immer, aber bitte auf Dollarbasis. Und dass Saudi-Arabien gesagt hat, wisst ihr was, das entscheiden wir noch selber. Und das merkt man ja auch, also die Art und Weise, wie OPEC agiert, wie OPEC Plus agiert, diese erstaunliche Gelassenheit, die zeigt das eben. Ne? Und ich glaube, dass die BRICS-Staaten gut daran tun. Vielleicht ist das tatsächlich so, dass sie interne Berater haben, die sagen, für uns spielt die Zeit. Also wir können das gelassen angehen. Wir müssen nicht sofort eine goldbasierte Währung oder rohstoffbasierte Währung. Die ist viel zu risikoanfällig, weil wenn die erstmal da ist, ist natürlich klar, dass der transatlantische Westen da alles versuchen würde, die in die Schieflage zu bekommen. Überdies sind die Volkswirtschaften der BRICS-Staaten, also der 5 Gründungsmitglieder, ja nicht so vergleichbar, wie viele denken. Also das ist auch... muss man mit Vorsicht betrachten. Also die sind gut beraten, wenn sie das mit der gemeinsamen Währung bleiben lassen und tatsächlich die Variante wählen, die sie bisher gewählt haben, Banken zu gründen und eben anders Kredite zu verteilen unter völlig anderen Bedingungen, in völlig andere Regionen etc. etc. Ich glaube, damit sind die viel besser beraten. Und nochmal, ich glaube nicht, dass der Erwartungsdruck von den BRICS-Staaten geschürt wurde.
Auf der einen Seite, Herr Peter hat darauf hingewiesen, ist der Anteil des Dollars an deinen Währungsreserven deutlich zurückgegangen. Ich habe es hier aufgeschrieben, von 55% auf 47% bis Ende des vergangenen Jahres. Aber wenn man sich, Stichwort neue Banken, die neue Entwicklungsbank mal ansieht und das Kreditvolumen anschaut, dann würde man sagen, ein Mäuslein ward geboren. Also so richtig kommen die auch nicht in die Gänge, oder?
Also ich teile das erstmal, es gab ja auch schon noch vor dem BRICS-Gipfel durchaus kritische Stimmen, die gewarnt haben dass jetzt morgen der Dollar abgelöst wird und so weiter. Ja, das waren wirklich Projektionen teilweise, die vielleicht auch dann hinein projiziert worden sind. Ich vermag das jetzt nicht genau zu beurteilen, wie sehr die Entwicklungsbank also diese Kreditvolumen kenne ich nicht, wenn ich mir die jetzt einfach mal diese Zahlen anschaue der Produktion, also des Weltinlandsprodukts und das gegen G7 halte. Jeder kennt wahrscheinlich diese Kurve, wie das sozusagen in den letzten 25 Jahren bei BRICS immer hochgegangen ist und von G7 runter und wo jetzt sozusagen im Jahre 2020 etwa sozusagen die BRICS, also die alten fünf, die G7 überholt haben. Und das war vor 25 Jahren, war das ein Drittel. Ja, also das ist schon beträchtlich. Also da arbeitet sich Zeit. Und für mich war eigentlich, eben kam das der Begriff also sozusagen ein historischer Wendepunkt sinngemäß etwas, war das der so. Für mich war die Vermittlung Chinas zwischen Iran und Saudi-Arabien ein solcher Wendepunkt vor 3 Monaten etwa. Und ich habe danach den chinesischen Botschafter zum ersten Mal hier angeschrieben in Berlin und gesagt, ich würde gerne mit ihm reden. Da stand auch dieser 12-Punkte-Plan im Raum, der war noch nicht veröffentlicht, was Ukraine anging. Und ich habe den besucht, das war ein hochspannendes Gespräch, fast anderthalb Stunden, was ungewöhnlich ist für so einen, ich bin ein einfacher Abgeordneter. Und in diesem Gespräch hat er bestimmt 20 Mal den Begriff Frieden fallen lassen, 10-mal den Begriff Entwicklung und 5-mal Stabilität. So habe ich es gefühlsmäßig am Ende wahrgenommen. Und das heißt ja eigentlich, weil das ist natürlich eine Außenpolitik, die darauf auch abzielt, dass die Zeit für sie arbeitet. Sie brauchen Frieden, auch für die Entwicklung. Sie brauchen Stabilität und nicht sozusagen Umstürze und Kriege. Ne? Das ist ja offenbar. Und jetzt, die USA sieht es, glaube ich, etwas anders aus.
Und jetzt reagiert auch die Bundesregierung auf diese Entwicklung und überlegt sich neue Strategien. Also ich habe mir die Zahl der Direktinvestitionen in Deutschland im vergangenen Jahr mal aufgeschrieben. Das sind aus dem Ausland 10 Milliarden Euro, die ins Land gekommen sind. Aber abgezogen wurden Direktinvestitionen von 135,5 Milliarden Euro. Grund, die Energie ist zu teuer. Und jetzt legt die Bundesregierung eine neue China-Strategie vor in der Mercator-Stiftung, die im Wesentlichen auf Decoupling, also auf Abkopplung hinausläuft. Was halten Sie davon? Was raten Sie der Bundesregierung?
Ja, das ist völlig verheerend. Also ich meine, das ist ja schon verheerend, die Russland-Politik ist ja schon verheerend. Ja, das ist ja, und wirtschaftlich ist das vielleicht verkraftbar, also was den Außenhandel angeht und so weiter, das ist vielleicht verkraftbar. Energiepolitisch gibt es schon Riesenprobleme, weil die Energiepreise jetzt so hoch sind in Deutschland. Ja, es gibt ja auch jetzt hier, jetzt macht ja auch die energieintensive Industrie, die chemische Industrie macht ja jetzt auch schon Aufstand, aber nicht dahingehend, dass man wieder auf das billige Pipeline-Gas zurückgreift. Das war ja eine Voraussetzung, ja. Sondern auf anderen, sozusagen anderen Faktoren, dann soll es Subventionen geben, soll es Deregulierung geben, dann kommen die klassischen neoliberalen Instrumente, die dann gefordert werden, aber eben nicht sozusagen die Wiederherstellung vielleicht auch der Pipeline-Versorgung, die ja enorm günstig war und auch übrigens ökologisch besser als sozusagen LNG-Gas, was über die Meere geschippert wird, was ja auf dem Rekordstand jetzt in der EU ist. Aber eine Abkopplung von China ist der Todesstoß. Also wir haben wirklich schon was bezüglich der Russlandpolitik die dümmste Regierung Europas, wie Sarah Wagenknecht das ausgedrückt hat. Ich habe da geklatscht in der Sitzung. Sie machen ja so weiter. Sie machen ja so weiter. Und ich frage mich dann wirklich, also was auch China angeht, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich kann sie jetzt nicht runterrasseln, aber die wirtschaftlichen Zahlen zu China, wenn eine Abkopplung, dann gehen wir hier wirklich, dann gehen hier die Lichter aus. So deutlich ist das. Und ich frage mich manchmal, ist das geplant im Auswärtigen Amt? Oder glauben Sie Ihren gesinnungsethischen Furor, mit dem Sie durch die Weltgeschichte mit dem Annalena Baerbock durch die Weltgeschichte tourt. Das wird ja sozusagen gesinnungsethisch, moralistisch verkleidet, diese Politik. Wird die selbst geglaubt? Manchmal habe ich den Eindruck, die glauben es tatsächlich.
Diese Abkopplung von China, einem der stärksten Handelspartner, ist das Politik im Dienst der Vereinigten Staaten oder feministische Außenpolitik?
Wenn man glaubt, dass Staatspräsident Xi eine Frau ist, vielleicht. Aber das ist natürlich, weißt du auch selbst, dass das natürlich eine super Frage ist. Natürlich nein. Natürlich spielt das den Interessen der USA in die Hände. Ich weiß bloß eben nicht, ob es geplant ist.
Es gibt ja dieses Papier der Rand Corporation,
ja,
wo die Echtheit dementiert worden ist.
Absolut. Es gibt ganz viele Papiere der Rand Corporation nicht alle werden umgesetzt. Aber natürlich ist die ist die RAND und nicht nur die RAND, auch andere Thinktanks, da könnte ich jetzt mal drüber lachen, die haben natürlich alle ihre Strategien. Die USA haben schon sehr, sehr lange gesagt, dass ihr eigentlicher Hauptfeind China ist. Und aus dem Grund, weil sie sich darauf konzentrieren wollen und müssen, mit China alleine fertig zu werden, also dass sie nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen müssen, obwohl ihre Militärdoktrin nach wie vor vorsieht, dass sie sich mit zwei Großmächten gleichzeitig auseinandersetzen können müssen. Deswegen haben die auch so einen völlig ins Absurde aufgeblasenen Militärhaushalt. Und obwohl, wie gesagt, sie schon lange gesagt haben, dass China ihr eigentliches Ziel oder ihr eigentlicher Kontrahent, ihr eigentlicher Gegner ist, ist das weniger ein militärischer Gegner, sondern eben ein ökonomischer, aber eben auch ein Gegner, der Regeln bestimmen kann. Und wir lesen ja immer wieder, dass China ganz viel, also ganz großartig aufgeholt hat, was die Patentanmeldung angeht, was Grundlagenforschung angeht, was also solche Sachen wie, dass die da ihre Raumstationen bauen oder immer mal wieder ins Weltall vordringen, ohne jetzt wirklich nennenswert, also das fällt ja dann auch auf, dass wirklich nicht nennenswerte Ergebnisse publik werden, das ist natürlich eine eindeutige Machtdemonstration. Indien ja das gleiche in Grün. Und das ist das, was sie alarmiert, dass also ihre Hegemonialmacht im Sinne von die Regeln bestimmen, die Normen setzen, das, was sie immer die regelbasierte Ordnung nennen, was ja eigentlich nur darauf oder was eigentlich nur heißt, dass ihre Regeln gelten. Und das geht ihnen verloren. Und da haben sie halt Angst. Und die Abkopplung von China soll vor allem bedeuten, dass eben China nicht mehr in der Lage ist, als einer der elementaren Spieler des Welthandels Regeln setzen zu können. Das hört man ja auch immer wieder. Wir müssen aufpassen, dass wir die Regeln weiter bestimmen. Dass wir, weil das klingt ja immer mal wieder durch. Man muss einfach nur Geduld haben, dann fallen viele Vorhänge und dann verplappern sich eben auch viele. Und unsere tolle Außenministerin ist ja ein Musterbeispiel für Verplappern. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Wunschdenken. Also China hat eine Dominanz erreicht und eine Position erreicht, die lässt sich gar nicht mehr ohne wirklich massivste Schwierigkeiten für alle Staaten, also nicht nur für den transatlantischen Westen oder für die Staaten des globalen Südens, sondern auch für China selbst, wieder zurückfahren, obwohl die Globalisierung zurückgefahren wird. Also es gibt ja ganz viele deutsche Unternehmen, die sich aus China zurückziehen wieder, ne? Also die wieder hierher kommen, aus den USA das gleiche in Grün. Es gibt eine offizielle Strategie auch der USA, der Autarkiebestrebung wieder, ne? Also wieder etwas ins Land zurückzuholen. Also ich glaube eher, dass das Entkoppeln, glaube ich, eine Maßnahme ist zu verhindern, dass China die internationalen Organisationen dazu nutzen kann, Regeln zu setzen, die nicht mehr transatlantisch dominiert sind.
Vielen Dank. Ich würde gerne an dieser Stelle zurückblicken auf die Ursachen dieser Entwicklung. Und da sehe ich eben Punkte in Deutschland, aber auch in der internationalen Entwicklung, der Wirtschaftsentwicklung, auch in den Vereinigten Staaten. Ein Bekannter von mir, der inzwischen verstorben ist, Jonathan Chell, ein Essayist, Friedensaktivist in Washington, hat 2003 anlässlich des Irakkrieges ein Buch geschrieben, The Unconquerable World, die Welt, die nicht erobert werden kann. Und er sagt, wenn die Vereinigten Staaten, solange die Vereinigten Staaten nach Full-Spectrum-Dominance streben, also überall auf der Welt, in allen Feldern dominieren zu können, wird es keinen Frieden auf der Welt geben, weil sich andere dagegen zur Wehr setzen. Sie lassen sich nicht unterjochen. Sehen Sie das genauso?
Ja, wobei ich habe gerade noch mal gedacht an 2003, Irakkrieg. Wenn ich mir die überlege, wann war eigentlich die unipolare Welt oder die Dominanz der USA auf dem Höhepunkt? Da habe ich diesen Irakkrieg 2003 also einen möglichen Punkt für mich definiert. Ja, gegen, mit ein paar Willigen, ohne Völkerrecht, 30 Millionen haben weltweit demonstriert auf den Straßen, 500.000 hier in Berlin, wir ziehen es durch. Ja, und dann wird dann Hussein noch klassisch amerikanisch gehängt. So das war für mich so der Höhepunkt. Das wäre, glaube ich, heute nicht mehr so in der Form denkbar. In der heutigen Welt. Russland spielte da keine Rolle, China spielte noch keine Rolle. Also da war es machbar. Und jetzt ist die ganz große Frage, wir haben den Umbruch von der Uni zur multipolaren Welt. Und wir haben vor wenigen Wochen, hat der UN-Generalsekretär, Guterres, hat ja ein Papier veröffentlicht, New Agenda for Peace, was von den deutschen Medien hier, war ja auch kurz erwähnt in ARD und ZDF und so, als sozusagen Grundlagenpapier verglichen mit dem von Boutros-Ghalis 1992 verglichen wurde. Ich habe mir das angeschaut und erstmal das Bemerkenswerte an dem Papier ist, er verwendet den Begriff der multipolaren Welt. Er sagt das so ein bisschen indirekt, er sagt halt, wir treten in eine neue Ära, die von vielen als multipolare Welt bezeichnet wird. Ohne das sozusagen stützt sich da auf andere. Und dann sagt er, es muss halt friedlich irgendwie sein. Ja, und die Hauptbetonung dieses Papiers ist die Diplomatie. So habe ich das interpretiert. Die Hauptbetonung ist die Diplomatie. Während die Hauptbetonung 1992 bei dem Papier war die Interventionsfähigkeit der UNO. Ja, Friedensmissionen und so weiter und so fort. Er kennt ja die Debatte, die dann auch gekommen ist. Heute war die Hauptbetonung dieses Papiers die Diplomatie. Und übrigens auch Abrüstung ist die Forderung da drin. Er sagt, also es ist nicht zentral, das Papier ist nicht besonders stark. Ihr kennt Guterres, ist jetzt auch nicht der stärkste UN-Generalsekretär. Aber es waren so ein paar wichtige Punkte drin, die mir auch helfen im Bundestag in der Debatte, worauf ich mich auch dann stützen kann. Ne? Und die Hauptbetonung ist Diplomatie und wir leben ja im Augenblick in einer Situation der Diplomatieverweigerung. Gerade von der obersten Diplomatin Deutschlands. Ja, aber auch generell in der EU und in der NATO, was den Krieg angeht, an einer Diplomatieverweigerung, die ein solches Ausmaß angenommen hat, dass das absurd ist oder auch das eigentlich auch nicht für möglich gehalten habe. Ja, dass auch damals die Verhandlungen, die es ja gegeben hat, eben auf anderem Weg in Istanbul oder mit dem israelischen Premier, die sind ja noch nicht mal hier wiedergespiegelt worden in der Öffentlichkeit. Die waren auch kein Thema irgendwo bei Bundestagsdebatten. Ich erinnere mich, Ende März gab es 2022, in dieser Zeit, wo diese Verhandlungen auf dem Höhepunkt waren, gab es einen EU-Gipfel, einen NATO-Gipfel und ich glaube auch noch einen weiteren Gipfel. Aber auf jeden Fall zum EU-Gipfel gab es dann am nächsten Tag eine telefonische Unterrichtung vom Kanzleramt. Da war ich drin und habe ich gefragt, was habt ihr denn über die Verhandlungen diskutiert, die hier parallel laufen? Und da hat gesagt, es hat niemand angesprochen. Ja, und dann hat sich Zelensky dort zugeschaltet. Ich gefragt, habt ihr ihn mal gefragt? Nein, das hat niemand gesprochen. Also gesamte EU-Rat, die Staats- und Regierungschefs sitzen zusammen zwei Tage, während diese Verhandlungen gelaufen sind. Und das hat noch nicht mal jemand angesprochen. Das sind die Verhandlungen, wo dann am 9. April dann sozusagen Cameron sozusagen zu Zelensky gesagt hat, wollen wir nicht. Also wir haben so, und das ist glaube ich auch ein zentraler Punkt, eine unfassbare Diplomatieverweigerung. Und das muss man mal so deutlich formulieren.
Dankeschön. Ich möchte mal zurückkehren zur Full Spectrum Dominance. Für die unternehmerische Wirtschaft ist die Rentierlichkeit des Kapitals entscheidend. Dann kann man zeigen, dass in den vergangenen 40 Jahren mit den entsprechenden Auf und Abs die Rentierlichkeit des Kapitals in allen westlichen Industrienationen sinkt. Man kann diesem tendenziellen Fall der Profitrate entgegenwirken durch Rationalisierung der Produktion, durch Verbilligung der Arbeitskraft, durch Erschließung neuer Märkte oder neuer Ressourcen, ist sozusagen das Streben, die hegemoniale Situation der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten, ein Ergebnis des tendenziellen Falls der Profitrate.
Ja, es gibt ja noch ein anderes Mittel, tendenziell fallende Profitraten zu erhöhen, indem man Casino-Kapitalismus macht. Und die Einschläge der großen Blasen, des Blasenplatzens, die kommen, die Frequenz erhöht sich ja immer mehr. Und inzwischen sind ja Summen im Spiel, die sind ja gar nicht mehr fassbar. Da, also allein dieser Hochfrequenzhandel, das kann sich ja gar keiner mehr ausmalen. Und das bringt natürlich Profit, ohne dass auch nur ein einziges Auto, ein Stuhl, ein Tisch, weiß der Teufel was, eine Flasche Wasser produziert wurde. Und ich glaube, das ist der eigentliche Hintergrund der Probleme der kapitalistischen Ordnung, denn das ist sie ja im Kern. Fährt ja mal gerne auch das Wort Kapitalismus so häufig wie möglich, so gut wie möglich vermieden zu sagen. Ich glaube, dass die Exzesse und das Ausmaß des Casino-Kapitalismus die gesamte Ökonomie vergiftet haben. Und das merkt man an allen Ecken und Enden, auch in Deutschland in der Ökonomie, weil diese abnormen Profitraten, die diese Spekulationsgeschäfte, die dieses der Graumarkt bringen, die müssen ja irgendwie gegenfinanziert werden. Irgendwer am Ende der Kette muss die Rechnung dafür bezahlen. Und das sind bislang immer die Länder der sogenannten Dritten Welt gewesen. Und inzwischen merkt man das eben auch bei uns. 25% der Arbeitsplätze sind sogenannte prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Jeder zweite neu geschaffene Job ist nicht mehr ein Job, mit dem man sich oder seine Familie ernähren kann. Die Häufigkeit, ungewollt mehr als einen Job annehmen zu müssen, steigt und. Also wir haben inzwischen auch das Working Poor Phänomen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Und ich glaube, das hat weniger mit einer tendenziell fallenden Profitrate allgemein zu tun, sondern eben mit Gierschlunden, die den Hals nicht voll genug bekommen haben und die Realökonomie zu ihrem Sklaven gemacht haben, beziehungsweise gekidnappt haben, und zwar schon vor einiger Zeit. Und die natürlich nicht bereit sind, auf ihre virtuellen Vermögen zu verzichten und deshalb die Welt in immer, also wirklich im wahrsten Wortsinn, aus meiner Sicht jedenfalls, immer weiter antreiben und diesen Irrsinn immer weiter antreiben. Und ein gutes Mittel, um davon abzulenken, sind eben Kriege, sind eben Konflikte zu schüren, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, gesellschaftliche Kräfte gegeneinander aufzuhetzen, Staaten gegeneinander aufzuhetzen, Sündenböcke zu kreieren, etc. etc. Also ich würde über die Brücke, dass die tendenziell fallende Profitrate da irgendwie eine gesteigerte Rolle spielt, noch nicht gehen wollen. Gleichwohl ist das auffällig, natürlich, ja, gar keine Frage.
Herr Hunko, wenn Kriege ein probates Mittel sind, der Krise des Casino-Kapitalismus entgegenzuwirken, erwarten wir dann einen neuen Konflikt um Taiwan?
Also den Konflikt um Taiwan erwarten wir. Also ich erwarte ihn. Ob es jetzt ein großer Krieg wird und wie der Konflikt sich genau gestaltet, ich glaube, das ist noch offen. Ich weiß nicht genau, das ist ja jetzt eine Frage nach dem Druck aufgrund des Finanzkapitalismus, aufgrund sozusagen die eigenen Widersprüche durch Kriege lösen zu können.
Wenn ich ergänzen darf, der damalige NATO-Chef Europa, Breedlove, hat 2014 gesagt, wir müssen in der Ukraine den Chinesen eins auswischen.
Okay, das Zitat kannte ich jetzt nicht. Ich habe manchmal die Schwierigkeit, sage ich mal ganz offen, ich bin ja, verstehe mich ja auch irgendwo im weiteren Sinne als Antikapitalist, als Marxist, zu verstehen, welche Rolle spielt sozusagen diese innerkapitalistische, diese Widersprüche als Triebkraft von Kriegen und welche spielt einfach schlicht und ergreifend klassische Geopolitik. Ich habe sozusagen den Konflikt um Taiwan oder jetzt den sich entwickelnden Konflikt um Taiwan vor allen Dingen verstanden als das einzige Chance der USA, diesen Aufstieg Chinas zu blockieren, dort halt den Hebel anzusetzen. Taiwan ist dann die Ukraine sozusagen und dort sozusagen einen ganz großen Konflikt zu lancieren, solange sie noch militärisch überlegen sind. Da brauche ich jetzt noch keine Kapitalismuskritik, um das sozusagen so einzuordnen. Und diese beiden Verhältnisse kriege ich, sage ich ganz offen, nicht immer ganz klar zusammen. Also welche Rolle spielt da, das Finanzkapital sozusagen, die ja auch eine Rolle spielen in der US-Politik, ganz klar. Und welche Rolle spielt einfach, sagen wir mal, die ganz klassische, nüchterne Geopolitik? Wie können wir die einzige Weltmacht bleiben?
Welche Rolle spielt denn für die BRICS-Staaten die Weigerung des Westens in der Corona-Krise, den Patentschutz fallen zu lassen?
Ich glaube, das ist natürlich im globalen Süden, vor allen Dingen, ich denke auch in den afrikanischen Ländern, sehr wahrgenommen worden. Ich meine, das ist natürlich eine klassische Kritik, dass diese Patente aufrechterhalten werden. Und selbst in einer als existenziell dargestellten Situation ist da nicht dran gerüttelt worden. Nun kann man darüber streiten, wie existenziell war die Situation, aber sie ist ja so dargestellt worden. Das ist, glaube ich, sehr wahrgenommen. Das spielt sicher auch eine Rolle bei der Abkopplung vom Westen. Ja.
Nun sind die Russen ja nicht die einzigen, die völkerrechtswidrige Angriffskriege geführt haben in der Vergangenheit. Ich denke an Serbien 1999, ich denke an den Irak, ich denke an Libyen, ich denke an Syrien, ich denke an Afghanistan. Das nimmt diesem Angriffskrieg zumindest das Alleinstellungsmerkmal. Wie wird das denn in den BRICS-Ländern oder BRICS Plus auch wahrgenommen? Wie reagieren die da drauf? Sagen die, heute sind die Russen dran, morgen wir?
So wie ich das sehe oder beobachte, ist das tatsächlich ein Beharren auf dem Völkerrecht. Also das mit Ausnahme Russlands natürlich, die anderen BRICS-Staaten darauf beharren, dass das Völkerrecht existiert. Also wenn schon ständig darüber geredet wird, dass die einzige Macht, die über das Völkerrecht gebietet, die UNO ist, und zwar auf der Basis der UNO-Charta, dann soll das eben auch so sein. Und dann ist überhaupt nicht verwunderlich, wieso beispielsweise China sich strategisch enthält, aber Brasilien zum Beispiel schon zweimal gegen Russland gestimmt hat und auch Indien, weil die halt wissen, dass das existenziell ist. Also wenn sie wollen nicht so verlogen und doppelstandardmäßig auftreten wie der transatlantische Westen. Also müssen sie eben auch entsprechend agieren. Und das heißt, dass sie sich im Zweifel eben auch abstimmungsmäßig gegen Russland entscheiden. Haben sie ja gemacht. Aber eben auch sagen, hört zu, lieber transatlantischer Westen, ihr könnt zwar jetzt in Jubel ausbrechen, dass wir de facto mit in eurem Sinne gestimmt haben, aber eure Sanktionen sind auch ein Bruch der UNO-Charta. Das sind nämlich sind extraterritoriale Sanktionen und die sind einfach nicht statthaft. Die einzige Macht, die das verhängen dürfte, ist der UN-Sicherheitsrat. Punkt. Und das alleine zeigt ja schon die ganze Verlogenheit. Und ich glaube, dass die BRICS-Staaten, also ohne das R, dass die konsequent handeln, aus meiner Sicht. Dass sie eben sagen, wir pochen darauf, dass das Völkerrecht gilt für alle. Und dann handeln wir auch so. Und dann stimmen wir im Zweifel eben auch so ab. Und das bringt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, in den ich nenne es immer etablierte Medien, ein bisschen durcheinander oder in Schwierigkeiten, weil sie das nicht so richtig. Die denken immer noch eben für uns oder gegen uns, kenne ich noch aus den DDR-Medien, aus der aktuellen Kamera oder so. Und was dazwischen, es gibt eben keine Graustufen mehr, sondern nur noch schwarz-weiß. Und da haben die halt ein Problem. Und wenn die sehen, Brasilien stimmt gegen Russland, dann denken die, oh, jetzt geht's los oder so. Na, jetzt ist Russland aber in der Falle. Nee, ist Russland gar nicht. Und so ist es eben nur konsequent. Und an der ganzen Berichterstattung darüber, eiern um dieses Völkerrecht herum, für sie ist das eigentlich ein Fetisch. Aus meiner Sicht sind die BRICS-Staaten, aber auch die Staaten des globalen Südens im Moment die Staatengruppen, die tatsächlich das Völkerrecht verteidigen, auf ihre Weise, ohne wirklich großartige militärische Macht repräsentieren zu können. Ne? Und mich nervt das eben maßlos, dieses Gequatsche von der regelbasierten Ordnung und wir verteidigen das Völkerrecht. Also ich sage in Diskussionen häufiger mit Kollegen oder mit Freunden, eigentlich wünsche ich mir, dass die einfach nur die Klappe halten. Die haben so viele Leichen im Keller und haben so viel aufzuarbeiten und so viel. Also der Gipfelpunkt war wirklich erreicht für mich, als Joe Biden sich hingestellt hat und das Tribunal gegen Wladimir Putin gefordert hat, was ich nicht ausschließen will, wohlgemerkt. Na, also nicht, dass das in falschen Hals kommt. Aber sich ausgerechnet an einem Tag hinzustellen, in dem 5 Jahre zuvor sein Vorgänger den gesamten Internationalen Strafgerichtshof mit Sanktionen belegt hat, weil die es gewagt haben, US-amerikanische Militärangehörige gegen die zu ermitteln, gegen die damalige Chefanklägerin Betsuda ein Einreiseverbot verhängt haben und gegen andere Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofes. Und weil es ja nach wie vor seit 2002 ein Gesetz gibt in den USA, das sogar die Invasion in die Niederlanden erlaubt, um eventuell US-amerikanische Staatsbürger aus dem Gewahrsam des ISTGH zu befreien. Und da geht mir wirklich die Hutschnur hoch. Ne? Also dass da keiner, die plappern das alle nach und keiner sagt da mal wirklich, Moment mal, also du bist nun wirklich der Allerletzte, lieber Herr Biden, der in irgendeiner Weise hier sich aufplustern dürfte. Komm mal wieder runter. Aber wahrscheinlich werden wir noch mal Jahre warten müssen, bis das passiert.
Die Rolle der Presse ist heute nicht Thema. Das machen wir gerne mal wann anders. Aber mal Blick wieder auf die BRICS gerichtet. Russland zählt mit dazu. Ist Russland ein imperialistischer Staat?
Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Guck dir die Landkarte an und dann weißt du, dass ein solches Land nur imperial denken kann. Ein Land, das über 11 Zeitzonen liegt, kann nicht anders als imperial denken, aus meiner Sicht. Und da reden wir noch nicht über die konkrete Politik, aber Russland hat schon immer imperial gedacht. Ich glaube, alle großen Staaten, die sich so über mehrere, also wirklich Überdimensionen haben, denken imperial, glaube ich, irgendwann. Russland ist ein spezieller Fall, glaube ich, weil dieses imperiale Denken auch in der Politik aus dem Zarenreich herrührt. Russland ist ja so entstanden, dass man da einfach... Ja, man ist da durch die Gegend marschiert und hat eingesammelt, ne? Und das war dann halt Russland. Und dieses Denken auch, dass das normal ist und dass Russland sich auch nur so benehmen kann, weil Russland sonst zerfallen würde, ist natürlich eine Anmaßung gegenüber allen anderen Staaten. Und vor allem gegenüber den Staaten an ihrer Peripherie oder den Staaten, die ehemals sowjetische Republiken waren. Andererseits ist der Hinweis oder ist der Gedanke, den Russland dabei immer wieder zur Geltung bringen will, aus meiner Sicht jedenfalls gar nicht so weit weg, weil Russland aus meiner Sicht berechtigterweise sagt, wenn wir das nicht tun, das heißt, wenn wir nicht imperial denken und wenn wir nicht unsere Staatlichkeit verteidigen, werden die uns zerteilen. Weil das haben ja schon so viele US-amerikanische Politiker gesagt, Madeleine Albright ist berühmt dafür geworden, dass dieser Staat ist einfach zu groß. Sie müssen den zerteilen, weil die ja kapitalistisch denken. Und die denken im Übrigen ja auch imperial. Und die einzigen, die Russen wirklich verstehen in diesem Handeln, in diesem Denken, sind die USA. Die begreifen ganz genau, wie Russland denkt und wie Russland handelt. Da muss man nichts erklären. Das erklärt unter anderem, warum die Debatte, die politische Debatte und die polittheoretische Debatte in den USA so furchtbar viel weiter ist als hier. Da findet dieses Schwarz-Weiß-Denken überhaupt nicht statt. Da ist eine Spannbreite möglich an Debatte. Unter anderem wird da offen debattiert, ob man die Ukraine dreiteilt, zum Beispiel. Hier würdest du dafür gevierteilt werden.
Also interessant, dass Sie sagen, in den Vereinigten Staaten, das Empfinden habe ich auch, ist die Debatte viel weiter fortgeschritten als hier in der Bundesrepublik. Wie positioniert sich Deutschland? Wir haben eine Botschafterin in Kiew, die gerne mit Plüschpanzern spielt, sich ablichten lässt und das auf Twitter postet. Wir haben politisches Personal, das auf der Ebene des kindlichen Spracherwerbs stehen geblieben ist. Erleben wir gerade eine Infantilisierung der Außenpolitik?
Ja.
Sehen Sie das auch so?
Ja und nein, weil ich glaube, dass eine richtige Infantilisierung ja auch ein gewisses Maß an Intellekt erfordert. Und das bezweifle ich inzwischen immer mehr. Ich habe versucht, manchmal Annalena Baerbock zu verteidigen, dass ich gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass sie manchmal schneller spricht als denkt. Inzwischen bezweifle ich sowohl das eine als auch das andere, ehrlich gesagt. Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich ein schlechter Ansprechpartner.
Und zum Dritten würde ich gerne einen Blick werfen auf die Perspektiven. Und da ist natürlich eine Frage, die sich in den Vordergrund drängt. Das ist die Frage nach Krieg und Frieden. Wird der Krieg enden?
Wird der Krieg enden? Irgendwann ja, natürlich. Ja. Wird der Krieg dieses Jahr enden? Nein. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Wenn ich mir die Planung anschaue, da wird für viele Jahre geplant. Also wir haben gerade die Haushaltsdebatte, da gibt es jetzt einen neuen Posten, Tüchtigungshilfe für Partnerländer, nennt sich das. Tüchtigungshilfe für Partnerländer, das ist weitestgehend direktes Geld aus dem deutschen Haushalt für das ukrainische Militär. 4 Milliarden eingestellt und für die nächsten Jahre auch mehrere Milliarden schon. Sozusagen. Da wird auf bestimmten Ebenen jedenfalls eine langfristige Militarisierung geplant. Stichwort Fabrik von Rheinmetall, die aufgebaut werden soll. Das ist ja erst in vielen Jahren, also in der Ukraine aufgebaut werden soll. Ja, das ist ja erst in mehreren Jahren wirksam. Also die Pläne laufen ja auf eine Konfrontation, auf einen Zeitrahmen von vielen Jahren. Ob der in der heißen Form dann die ganze Zeit läuft, das weiß ich nicht. Ja, wir haben Erschöpfungserscheinungen, ja, wir haben einen Erschöpfungskrieg, sozusagen einen Abnutzungskrieg. Und es kann sein, dass er sozusagen abkühlt. Aber diese Konfrontation, die da ist, da wird relativ langfristig geplant. Und Vorschläge, wie sie ja jetzt auch in den letzten Tagen gekommen sind von Kujat, Telcik, Hajo Funke und Peter Brandt, das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, die ja, ist für mich das Detaillierteste, was ich jemals gelesen habe. Wie sozusagen ein Waffenstillstand hergestellt werden kann, wie Friedensverhandlungen aussehen könnten. Und wie sozusagen eine langfristige Lösung mittels eines europäischen Sicherheitssystems unter Einbeziehung Russlands. Wie man das wäre ja die wirkliche Lösung am Ende. Ja, das war ja das Versagen, dass das nach 1990 nicht passiert ist, wie es in Paris vielleicht teilweise angelehnt war in der Konferenz. Also das sind ja renommierte Personen. Ich meine, Telschik war Kanzleramts, irgendwas, nicht Minister, aber im Kanzleramt relevante Person. Und Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Kujat war der ranghöchste deutsche Soldat jemals in der Geschichte, als Vorsitzender des NATO-Militärrats. Die machen so einen Vorschlag und sie gehen den Weg über eine kleine Schweizer Privat eine Hobbyzeitung eigentlich, kennen die Leute, ja? Tolle Leute, Zeitgeschehen im Fokus. Das war ihr Weg, wir sind über diesen Weg bewusst gegangen, um das in die Öffentlichkeit zu kriegen. Das spricht ja auch viel über die deutsche Medienlandschaft. Jetzt über Medien wollen wir nicht reden, okay. Aber das ist nochmal ein Punkt. Das ist ja, wenn man irgendein Funken Interesse hätte, diesen Krieg zu beenden, dann wird man da ja zumindest drauf reagieren. Und der scheint nicht da zu sein.
Befinden wir uns deswegen am Beginn eines neuen 30-jährigen Krieges?
30 Jahre, weiß ich nicht, vielleicht eher Zeitrahmen, aber das sind ja Spekulationen, ne? Gefühle sozusagen, eher Zeitrahmen des Zweiten Weltkrieges oder so, das ist, was ich da, aber ich weiß es nicht, wer weiß das?
Wissen Sie es?
Keiner. Also es gibt ja einige militärische Konflikte, die erstaunlich lange schon laufen, nur ist da halt das Potenzial, das ökonomische Potenzial, das erforderlich ist, um das auch militärisch, also irgendwann mal eskalieren zu lassen, einfach nicht da, sodass das so glimmt und immer mal nach vorn zurück. Und ich glaube, was jetzt die Ukraine betrifft, will keine Seite ein Ende aus strategischen Gründen. Die USA und der transatlantische Westen wollen es nicht, weil sie wissen, dass ihnen nur die Chance bleibt, Russland ebenfalls so viel zu schaden wie möglich, vor allem ökonomisch. weil obwohl Russland im Moment noch gut dasteht, also sie haben ja sogar laut Auskunft der Weltbank Deutschland von Platz 5 der ökonomisch wichtigsten Staaten verdrängt, auch so nebenbei irgendwann mal gelaufen, trotz Sanktionen, wohlgemerkt. Ich glaube, dass Russland wiederum kein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden, weil das eben so essentiell ist. Das ist für Russland tatsächlich etwas, sie können da nicht zurück, ohne ihren, also selbst, also das zu machen, was Zbigniew Brzezinski geschrieben hat in seinem Chessboard-Buch, Russland auf eine Regionalmacht zurechtzustutzen. Deswegen braucht man die Ukraine. Das ist das Schlüsselelement. Deswegen wird da auch so viel gemacht. Also deswegen sind alle Seiten so interessiert daran, aus meiner Sicht. Und die Ukraine hat natürlich aus naheliegenden Gründen überhaupt kein Interesse daran, dass das in irgendeiner Form endet, weil sie genau wissen, dass wenn es endet, nur zu ihrem Nachteil endet. Das ist völlig klar. Und das versteht jeder, der einigermaßen bei Verstand ist und seine Gehirnzellen nicht nur zum Ein- und Ausatmen benutzt, dass ein Land wie die Ukraine überhaupt kein Interesse daran hat, dass das in irgendeiner Form, sondern sie wollen deswegen auch diese Maximalforderungen, dass Russland zurückgedrängt wird auf das Territorium, wie es vor, also dass das Staatsgebiet der Ukraine wieder hergestellt wird, dass das natürlich illusorisch ist, weil sie genau wissen, dass sie da überhaupt eigentlich de facto gar kein Mitspracherecht mehr haben, eben weil es ein Stellvertreterkrieg ist, der ist so konzipiert worden aus meiner Sicht und eben wird jetzt auch so durchgeführt, aber jeder dieser drei Seiten in diesem Krieg hat eigentlich kein Interesse daran, dass das relativ schnell beendet wird, aus strategischen Gründen, glaube ich. Und das ist eigentlich das Tragische oder das Traurige daran, dass wir höchstwahrscheinlich auch noch 2025 mit diesem Krieg leben werden müssen, möglicherweise, wenn es ganz, ganz schlimm kommt.
Der amerikanische Politologe John Mearsheimer aus Chicago sagt, das Beste, was uns passieren kann, ist eine Korea-Situation mit der Teilung der Ukraine oder wir fliegen alle in die Luft. Sehen Sie das genauso?
Ja, Mearsheimer ist ja einer derjenigen, der schon sehr, sehr früh, es gibt im Internet gut zu finden, einen sehr berühmten Vortrag inzwischen, in dem er dargelegt hat, warum aus seiner Sicht der transatlantische Westen und in Sonderheit die US-Außenpolitik schuld sind an diesem Krieg. Hat er ja ganz glashart gesagt. Und er hat da sich immer wieder auf den Nestor der US-amerikanischen Russlandpolitik, George Kennan, bezogen, der mal Botschafter war in Moskau. Und George Kennan war ja entsetzt, nur entsetzt, durch die Bank weg, über die US-amerikanische Außenpolitik nach der Selbstauflösung der Sowjetunion. Und der wirklich alles versucht hat, dann schon krankheitsgeschwächt manchmal, aber der alles versucht hat, seinen Einfluss, seine Reputation, weil ganze Generationen von US-Außenpolitikern, die sich auf Russland oder den gesamten russischen Raum ausgebildet wurden als Diplomaten, sich auf Kennan bezogen. Er ist quasi so ein Nukleus gewesen. Und dass das alles so weggewischt wurde und hat immer gesagt, es gibt keinen Grund, Russland zu provozieren oder zu demütigen. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Russland wird irgendwann so reagieren, wie wir auch reagieren würden, wenn wir das tun oder wenn Russland das täte mit uns oder das könnte jedenfalls. Und das ist so dieses, was mich so, und Mearsheimer hat das halt sehr früh gesagt, dass das Konsequenzen haben wird. Und wer tatsächlich glaubt, dass Russland auch nur einen Zentimeter bildlich jetzt gesprochen, von seinen Positionen abtreten wird, der ist einfach naiv, finde ich jedenfalls. Also Russland wird da, also man darf nicht erwarten, dass Russland zurücktreten wird oder diesen Krieg in irgendeiner Form beenden wird, sofern sie nicht ihre Schlüsselforderung erfüllt sehen. Das heißt, dass sich der Westen in der Ukraine nicht militärisch festsetzt. Und jeder, der ein bisschen Historie, Kenntnis hat, weiß, dass das halt auch alle Militärstrategen sagen das auch. Alle großen Kriege, Napoleon, die Deutschen sind alle über diese Tiefebene dorthin gekommen, nach Russland rein. Also das ist ein Trauma für Russland. Das muss man einfach verstehen. Das muss man nicht gutheißen und schon gar nicht muss man die Politik Russlands gutheißen oder so. Das ist ja immer auch das, aus meiner Sicht auch Teil der Kalkulation gewesen, weil die US-Amerikaner und die NATO natürlich wissen, dass wer das in Ansage bringt und sagt, hört zu, das wäre der erste Krieg der Weltgeschichte, der keine Vorgeschichte hat, dass der sich natürlich sofort dem Verdacht aussetzt, das gut zu heißen oder in irgendeiner Form pro Putin zu sein oder zu sagen, ich finde das toll und das muss noch viel mehr werden oder so. Überhaupt nicht. Aber dann gar nicht zu sagen, ist genauso verwerflich. Also man steckt als Mensch, der sagt, Moment mal, das ist nicht Einbahnstraße und das ist auch nicht nur schwarz-weiß. Da steckt ein Dilemma natürlich. Und die gesamte Friedensbewegung steckt ja deswegen auch in einem Dilemma, weil sie halt, ja, sie können gar nicht anders. Wenn sie ehrlich sind, müssen sie eben sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, Punkt, aber. Und mit dem Aber geht es dann eben los, ne, die Schwierigkeiten.
Vielen Dank, Herr Hunko. Weggewischt ist auch die Charta von Paris von 1999, die 1990, Entschuldigung, die sozusagen die Vorstellung einer unteilbaren Sicherheit in Europa festschreibt mit den Russen. Wie kommen wir da wieder hin?
Puh, das ist, ich bin ja auch Mitglied der OSZE.
Und das müsste ja das Gremium sein, das es dann trägt.
Das ist das Gremium, müsste das Gremium sein, das es trägt. Dass die Vorstellung der gemeinsamen Sicherheit, dass meine Sicherheit dann am besten geschützt ist, wenn mein Gegenüber oder die andere Seite seine Sicherheit selbst geschützt sieht. Ja, das ist ja ein grundlegend anderes Denken als das der Militärbündnisse. Die Militärbündnis sagt, und das ist ja das Dominante, wenn wir möglichst viel aufrüsten, wenn wir möglichst viel Waffen haben, dann sind wir sicherer. Und das sagt die andere Seite natürlich auch und so weiter. Und deswegen kam ja eigentlich aus, das ist ja die Tradition der Entspannungspolitik, also die KSZE und später die OSZE und der Charta von Paris, die Idee der gemeinsamen Sicherheit. Ja, und das ist sozusagen in der OSZE eigentlich verankert. Das ist auch im Namen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und es ist eben das, was auch immer noch im Grundsatzprogramm der Linken, will ich mal sagen, drinsteht. Jawohl, wir sind für die Abschaffung der NATO und die Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands, das auf Abrüstung zielt. Das wird zwar nicht mehr in praktische Politik umgesetzt, wie wir alle wissen, aber das ist so, daran hält ich immer noch fest. So, OSZE, ich war in den letzten Sitzungen, die Tag viermal im Jahr, ich bin da immer hingefahren. Das ist nur Russland-Bashing. Ja, das ist Geschrei. Meistens kriegen sie keine Visa. Also in Polen war es so, in Kanada war es jetzt so im Sommer. In Österreich im Februar waren sie da, da war ich auch da. Dann sind alle, als sie geredet haben, alle rausgegangen, bis auf wenige. Ich bin dann auch sitzen geblieben. Also findet kein Dialog mehr statt. Und ich trage das natürlich immer gebetsmühlenartig vor und so weiter, aber es ist ganz, diese internationalen Organisationen sind usurpiert von einer militaristischen Logik. Das gleiche gilt für Europarat, da ist noch schlimmer. Von daher, einen Satz wollte ich noch mal kurz sagen zu den Interessen. Ich teile das alles, was eben gesagt wurde. Ich will nur darauf hinweisen, es gibt auch andere Akteure noch in der Welt. Die haben ein Interesse, große Teile des BRICS, globalen Südens, Interesse, diesen Krieg zu beenden. Und es gibt auch noch sowas wie eine Bevölkerung. Ja, es gibt ein Volk, hätte man früher gesagt, eine Arbeiterklasse, hätten die anderen gesagt. Wir haben kein Interesse, gerade in Deutschland, diesen Krieg fortzusetzen als Bürger dieses Landes, weil es ökonomische Folgen hat. Ich weiß nicht, was in der Ukraine, wie die Menschen denken. Ich kriege nur mit, dass sich immer mehr jetzt entziehen, weil die werden ja geopfert. Irgendwann bricht ja die ganze Propaganda und so weiter. Wir haben ja keine objektiven Umfragen. Wir wissen ja nicht genau, wie da die Menschen denken und so weiter und so fort. Also es gibt, und in Russland auch vielleicht. Also es gibt natürlich noch Akteure, die diesen Krieg sozusagen beenden könnten.
Am Rande der Karpaten, das weiß ich, weil ich da war, stellen die Bauern Wachen an den Tälern auf, sodass die anderen gewarnt werden, wenn die Miliz kommt, dann verschwinden sie im Wald. Das ist die Situation, das erreicht hier auch nicht die Presse. Aber wenn ich jetzt auf die BRICS mal schaue, dann will ich auch sagen, auch diese Länder sind der militärischen Logik verhaftet. Wenn ich mir die Rüstungsprogramme Chinas anschaue, wenn ich nach Russland blicke und Brasilien führt Krieg in den Favelas, ist da überhaupt irgendetwas zu erwarten, was man als, im weitesten Sinne als positiv bezeichnen könnte?
Naja, es gibt ja schon diese Initiativen. Also es gibt ja wirklich, China hat diesen 12-Punkte-Plan vorgelegt. Wurde immer gesagt, der ist zu unbestimmt. Jetzt bei Kuyat und Co. sagt man, der ist zu detailliert. Es gibt diese Initiativen von Lula mit diesem Friedensclub, es gab diese afrikanischen Präsidenten. Ich glaube schon, dass es ein Interesse gibt, diesen Krieg zu beenden, zum Teil einfach, weil auch die viele Länder des globalen Südens ja unter den Folgen dann leiden, also auch den Folgen der Sanktionen. Wie sehr sie sich dann reinhängen, sage ich mal am Ende, das weiß ich nicht. Das mag auch unterschiedlich sein, aber ich würde schon sagen, dass jetzt, also Krieg in den Favelas ist für mich jetzt kein Argument. Lula da, die, ich weiß auch nicht, wie sehr der verantwortlich ist jetzt im Krieg in den Favelas, aber ihm da die und anderen lateinamerikanischen Staatschefs wie Obrador in Mexiko oder so, die abzusprechen, dass sie wirklich hier zumindest eindämmen wollen, diesen Krieg.
Und noch eine Frage, wenn man einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Werden die USA als das Land mit dem größten Militärhaushalt in jedem Fall die militärische Option ziehen?
Na, zwingend finde ich es nicht. Also es ist eine große Gefahr, aber ich halte es nicht für aufs gemacht. Es gibt ja gab ja auch so Untersuchungen über die Aufstieg und Fall großer Mächte und wie weit das sozusagen dann militärisch versucht wurde zu lösen, sagen wir Rom oder so, oder wie weit es eben eine nicht militärische Lösung gab in meinem Umbruchsituation. Und ich halte es für offen. Es ist letztlich ein Ergebnis von Kämpfen. Ja, auch wenn die Gefahr natürlich sehr groß ist, ja, dass es sozusagen militärisch gelöst wird, aber es ist auch ein Ergebnis, sonst können wir einpacken.
Wird der Kampf um die multipolare Welt militärisch gelöst?
Ich glaube schon, dass das einige versuchen, aber auf die Frage zurückzukommen, ob die USA die militärische Karte ziehen würden, ich kann mir vorstellen, dass es dort Kräfte gibt, die das wollen, die das für möglich halten. Es gibt ja immer wieder Planspiele auch, die dann auffliegen, dass man da, also es gab schon in den 50ern, also da haben die, gar nicht mal in den 50ern, noch früher, da gab es ja schon Planspiele, dass man die verbliebenen deutschen Kräfte nutzen könnte, zusammen mit Großbritannien und den USA die Sowjetunion erneut anzugreifen. Das ist ja erst, ich weiß gar nicht, wann das publik wurde. Insofern kann ich mir vieles vorstellen, aber ich glaube, dass die Geschichte, also die Erfahrung, die bisherigen Erfahrungen mit militärischen Aktivitäten der USA dagegen sprechen, weil die USA nur in einem einzigen Fall bisher tatsächlich gegen einen wirklich ebenbürtigen Feind gekämpft haben, und das war eben im Zweiten Weltkrieg und auch das nicht allein. Alle anderen Kriege, wenn man sich das anguckt, haben sie immer mit Staaten geführt, wo man sich fragt, wozu sie da mit ihrer super Militärmacht eigentlich dagegen ballern. Selbst also Staaten, die respektable Militärmächte hatten, wie Irak oder damals Ägypten oder sowas, oder ich weiß jetzt nicht. Also sie haben bisher immer daneben gegriffen, wenn sie meinten, sie könnten als die super Militärmacht irgendwo auftauchen und alles niedermähen. Da sind sie ja kläglich gescheitert, weil sie eben, eigentlich jede Imperialmacht hat da bisher einstecken müssen, nicht nur die USA, auch andere. Das ist halt etwas, wo man sich dann zweimal überlegt, ob man tatsächlich bereit ist, für die Hegemonialmacht einen echten, heißen militärischen Krieg anzuzetteln, in dem man selbst involviert ist. Ich kann mir viel eher vorstellen, und diese Strategie verfolgen die USA ja schon seit Jahrzehnten, andere bluten zu lassen. Das heißt also, verbrannte Erde zu hinterlassen in aller Welt. Das sehen wir an den Projekten der gescheiterten Staaten wie Somalia, Libyen, Irak, selbst Afghanistan und alle natürlich an der Peripherie zu den eigentlichen Kontrahenten, das heißt der EU, zu Russland, Indien, China und so weiter. Man wird dieses Konstrukt des gescheiterten Staates so nicht finden in Lateinamerika. Das sind zwar auch Staaten, die kaum eine wirklich funktionierende Staatlichkeit haben in dem Sinne, sondern da regiert die Mafia oder sowas. Aber derart Strukturen wie zum Beispiel in Somalia, wo man de facto der Willkür irgendwelcher Lords, Warlords ausgesetzt ist. Das gibt es so in dem Sinne in Lateinamerika auch noch nicht. Die USA haben die Strategie, verfolgen die Strategie, verbrannte Erde zu hinterlassen. Das heißt, mit anderen Mitteln ihre Kontrahenten so sehr unter Druck zu setzen und zu beschäftigen, ökonomisch, mit Sanktionen, mit Finanzsanktionen, mit allem anderen, dass de facto Krieg herrscht, bloß eben nicht, also sie wollen nach Möglichkeit nicht wieder ihre Leichensäcke im eigenen Land ankommen sehen. Und das, Drohnenkriege zum Beispiel, klassische Fallen, also die unter Obama ist ja der Drohnenkrieg regelrecht explodiert. Und das ist eine Strategie. Das heißt, dass man nicht kein Krieg in dem Sinne anzettelt oder führt wie bisher, sondern dass man das eben etwas subtiler macht, etwas geschickter macht, glaube ich.
Andreas Peter, ganz herzlichen Dank. André Hunko.